Hallo und Servus, und hier ist Teil 4 unseres Erklärpodcasts zum Thema der ETF im Stiftungsvermögen. Wir sprechen mit Dag Rodewald, dem ETF-Spezialisten von UBS Asset Management Deutschland in Frankfurt. Ja, in Teil 1 ging es darum, was ist ein ETF? In Teil 2 ging es darum, welche Rolle kann ein ETF im Stiftungsvermögen spielen? In Teil 3 ging es um die Vorzüge eines ETFs gegenüber einem aktiv gemanagten Fonds. Und in Teil 4 wollen wir sprechen zum Themenkomplex ETFs und Stiftungsrechtsreform. Ich glaube persönlich, dass die Stiftungsrechtsreform, die im nächsten Juli, also im Juli 2023 in Kraft tritt, ein Gamechanger ist für die Kapitalanlage von Stiftungen, weil ich muss künftig nicht mehr regeln, ob ich Umschichtungserlöse verwenden kann oder nicht. Und wenn ich jetzt so ein schlankes Produkt wie ein ETF habe, dann stelle ich es mir wirklich als neues, als tolle Ergänzung für den Werkzeugkasten einer Stiftung in der Veranlagung vor, dass ich sagen kann, pass auf, ich kann mir hier die Aktienquote ein Stückchen nach oben nehmen und kann Umschichtungserlöse gegebenenfalls auch für meine Zwecke verausreichen und kann gegebenenfalls darüber auch, ich sag mal, Defizite, die mir bei den klassischen Anlageprodukten entstehen, ausgleichen und zum Beispiel 1% aus Umschichtungserlösen einfach für die Zwecke mit verwenden. Wenn wir da jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenken, was es dafür braucht, ich glaube, ein ganz maßgeblicher Punkt bei einem ETF ist die Transparenz. Ich muss nämlich dann tatsächlich sachgerecht entscheiden können. Vielleicht reden wir noch mal ein bisschen über das Thema Transparenz von einem ETF. Was glauben Sie, was ist so besonders an der Transparenz eines ETFs? Warum kann ich so gut als Stiftung sachgerecht zu dem ETF entscheiden?
Weil ein ETF ist insofern oder hat einen ganz wesentlichen Vorteil. Die Indexmethodik ist klar festgeschrieben durch einen Indexanbieter. Das heißt, wir arbeiten jetzt bei UBS ETF sehr stark zum Beispiel mit MSCI zusammen. Man kann zu jedem ETF auch öffentlich einsehen, die Indexmethodik von jedem Index, der repliziert ist. Und in dieser Indexmethodik ist dann klar festgelegt, warum welcher Wert in dem Index enthalten ist. Das heißt, es ist klar nachvollziehbar. Was dann nochmal on top kommt, es gibt jetzt auch so semi-aktive ETFs, wo nochmal jemand von einem, zum Beispiel jetzt UBS wäre dann der Fall, eingreift und sagt, nee, aufgrund der Marktbewegung, die wir gerade gesehen haben, kaufe ich nochmal irgendwas nach. Das passiert bei unseren ETFs in der Form nicht. Das heißt, die Indexmethode ist klar festgeschrieben, nachvollziehbar, ist regelbasiert, transparent. Und jeder Wert, der im Index drin ist oder der im ETF drin ist, ist auch 1:1 so im Index drin. Das heißt, es greift keiner ein, es ist kein aktives Fondsmanagement in irgendeiner Form vorhanden. Von daher auch für eine Stiftung in dem Fall klar nachvollziehbar, immer auf jeden auch täglich nachlesbar auf unserer Internetseite, welcher Wert ist mit welcher Gewichtung in dem Index und auch dann im ETF drin.
Und was beim Thema Transparenz bei Ihrem ETF, finde ich, wirklich heraussticht, ist, dass Sie zum Beispiel ausweisen die CO2-Emissionen, beziehungsweise um wie viel die Emissionen in dem Portfolio des Indizes geringer sind als jetzt im großen Index. Und das, wir reden ja viel über Impact, wir reden viel immer, ich will sehen, dass da tatsächlich was passiert draußen darüber, dass ich diese Unternehmen investiere. Da sehe ich es, und zwar schwarz auf weiß. Wenn Sie mir Ihre Liste vorlegen mit den unterschiedlichen Indizes, der strengste Index hat den größten Impact.
Exakt. Ich meine, das liegt natürlich dann an der Indexmethodik, wie sie festgeschrieben ist. Wir haben uns bei UBS ETF dazu entschieden, quasi bei den nachhaltigen ETFs, bei den SRI ETFs, auch sogenannte klimaverändernde Ausschlüsse mit aufzunehmen. Das heißt, wir schließen aus Unternehmen, die in der Öl-, Gas- und Kohleförderung tätig sind, die aus der Stromgewinnung aus Öl, Gas und Kohle tätig sind, Unternehmen, die im Bereich Oil Sands oder Fracking tätig sind, dann aber auch die 10% der Unternehmen, die zu den größten CO2-Emittenten gehören. Und daraus ergibt sich dann letztendlich auch eine deutlich geringere CO2-Intensität. Ist bei dem MSCI EMU SRI momentan knapp über 50% weniger CO2-Intensität im Vergleich zu dem Ausgangsindex. Und man hat ja auch in den letzten Jahren gespürt, dass der Fokus beim Thema Nachhaltigkeit ganz wesentlich auf die E-Säule gerichtet ist. Das heißt, das Thema Umwelt, und man sieht es ja auch, wenn man durch die Lande gerade hier bei uns im Taunus auch fährt, was dort an Wäldern abgeholzt werden musste, aufgrund des Klimawandels ja auch bedingt in Teilen, ist, glaube ich, dieser Fokus nicht verkehrt. Und genau daraus ergibt sich dann auch ergeben sich diese klimaverändernden Ausschlüsse, die zusätzlich Ende 2020 mit aufgenommen wurden.
Und ich persönlich finde, dass das eines der stärksten Argumente genau für so eine strenge Indexsystematik ist, weil natürlich wird aktuell in der Gemengelage wieder viel über Öl und Gas gesprochen und über Atomkraft. Ja. Aber das ist in der kurzen Frist vielleicht nur eine spannende Geschichte. Ich glaube, langfristig, die Geschicke dieser Welt, wird genau diese strenge Systematik bewegen. Also wir werden anders die Probleme nicht lösen. Wir werden sie nicht lösen, indem wir kurzfristig immer wieder neue Opportunitäten suchen, wie wir neues Öl irgendwo rausquetschen, sondern wir werden uns langfristig genau mit diesen Themen auseinandersetzen müssen. Und das ist, finde ich, das stärkste Match. Wenn ich jetzt als Stiftung sage, okay, ich muss auf meiner Aktienquotenseite was machen, wie könnte ich das tun? Ja. Von daher, wenn ich mich mit einem ETF auseinandersetze, dann glaube ich, als Stiftung muss ich mich relativ klar auch mit der Systematik auseinandersetzen. Ich muss sie verstehen.
Absolut.
Ja, und dann brauche ich genau diese Transparenz, dass ich das, was im Index passiert, was die Systematik am Ende des Tages ausklamüsert, dass ich das auch verstehe. Sonst kann ich nicht entscheiden, passt der Fonds zu mir, passt der ETF zu mir oder passt er eben nicht.
Exakt.
Ja. Eine Frage, die sich da natürlich noch anschließt, ist, wenn ich einen ETF taktisch oder strategisch einsetze. Ich persönlich glaube, der taktische Einsatz, über den hat man gesprochen, aber der Match, den wir gerade rausgearbeitet haben, ist eigentlich auf einer strategischen Ebene viel stärker.
Absolut, und das ist letztendlich auch der wirklich positive Punkt und auch, ich glaube, auch ein struktureller Treiber gewesen für den Erfolg der ETFs. Mhm. ETFs kann man taktisch einsetzen natürlich, sie bieten sich aber auch aufgrund der niedrigen Kosten, Managementgebühren, für den strategischen Einsatz an. Wenn ich mir ein Portfolio von ETFs zusammenstelle mit niedrigen Kosten, diese Kosten spare ich in der langfristigen Geldanlage. Und dazu bietet mir dann noch der ETF aufgrund des sehr flexiblen Handels untertags, wenn ich auf Marktgeschehen reagieren möchte, kann ich das und kann meine Aktienquote kurzfristig nochmal etwas nach oben nehmen oder kann sie reduzieren, je nachdem, wo ich da Impulse setzen möchte, muss aber letztendlich meine langfristig ausgerichtete strategische Position nicht großartig verändern. Ich kann einfach mal sagen, okay, 3-4% mehr Aktien nehmen, ich möchte gerne reinnehmen, kann einen ETF relativ attraktiv über die Börse kaufen oder aber wenn Ungemach droht, kann ich auch die Aktienquoten reduzieren, um einfach hier ein bisschen Risiko vielleicht rauszunehmen, kann dann aber auch, wenn die Korrektur da war, wieder nachkaufen und das immer zu relativ geringen Kosten dann auch.
Ein letzter Aspekt, der mich noch interessiert, ist das Thema Engagement, das Thema Hauptversammlung, also werden Stimmrechte wahrgenommen? Das ist etwas, was ich höre, was Stiftungen diskutieren, ob sie das selber machen, ob das entsprechend die Fondsanbieter machen. Ja. Wie wird das bei Ihnen gehandhabt?
Ja, es ist eine immer wiederkehrende Frage und auch, ich glaube, auch genau die richtige Fragestellung, weil die große Fragestellung der letzten Jahre war auch mit dem zunehmenden Erfolg von ETFs. Das sind ja letztendlich Stimmrechte, die sich aus passiven Lösungen ergeben. Gehen wir als Fondshaus damit auch passiv um? Das heißt, machen wir da nichts mit? Nein, ganz im Gegenteil. Wir als Haus bündeln gesamte Stimmrechte für ein Unternehmen, egal ob es aus einer passiven Geldanlage heraus entstanden ist oder aus einer aktiven Geldanlage und stimmen auch dementsprechend dann auf den Hauptversammlungen gemäß unserer Richtlinien ab. Das heißt, auch das Thema Stewardship, Engagement, dazu zählen alle Stimmrechte, die sich aus ETFs ergeben, gleichermaßen wie aus dem quasi Verkauf von aktiven Fonds.
Weil ich stelle mir das so vor, eine Stiftung will natürlich, also vielleicht wird künftig einfach gefragt, erreiche ich denn etwas über meine Kapitalanlage? Und genau über dieses Engagement erreiche ich etwas.
Also absolut.
Und muss ja auf die Hauptversammlung gehen.
Genau, und da stehen wir auch in direkten Dialog mit ganz unterschiedlichen Unternehmen. Und wir veröffentlichen auch jährlich einen sogenannten Stewardship Report. Ich glaube, der ist mittlerweile um die 100 Seiten lang, also sehr, sehr umfangreich, aber den kann ich auch gerne zur Verfügung stellen, weil da sind sehr, sehr interessante Themen abgedeckt, auch wie wir mit den Stimmrechten umgehen, mit welchen Unternehmen wir zum Beispiel im Dialog stehen, was wir vielleicht auch schon verändert haben bei Unternehmen, ein sehr, sehr lesenswerter Report.
Ja, also das finde ich, ist eine tolle Informationsquelle noch zusätzlich. Ich weiß es von Stiftungen aus Großbritannien, den Niederlanden, die genau nach solchen Reports fragen, weil sie danach die Anlageentscheidung zu zum Beispiel einem ETF treffen. Dag Rodewald, vielen Dank, dass Sie uns im Erklärpodcast zur Verfügung gestanden haben.
Sehr gerne und vielen Dank und ich freue mich auf das nächste Mal.
Dito, wir holen das definitiv nach. Wir haben Sie bald nochmal bei uns auf der Plattform. Freue mich da auf jeden Fall drauf. Dag Rodewald, ETF-Spezialist von UBS Asset Management Deutschland in Frankfurt. Wir haben gesprochen über den ETF im Stiftungsvermögen. Wir haben darüber gesprochen, was ein ETF eigentlich ist, welche Rolle er im Stiftungsvermögen spielen kann, was die Vorzüge eines ETFs gegenüber aktiv gemanagten Fonds sind und wie ETFs im Kontext der Stiftungsrechtsreform zu sehen sind. Bleiben Sie uns gewogen hier auf www.fondsfibel.de. Hier gibt es natürlich alles rund um die Fondsanlage von Stiftungen. Ja, und wenn Sie sich regelmäßig informieren wollen über das, was in den Fondsfibel-Fonds passiert, dann tragen Sie am besten für unseren Blogbot ein auf unserem Blog Stiftungen stärken auf www.stiftungenstärken.de.